Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gegen die jüngsten Beschlüsse zur Euro-Schuldenkrise sind beim Bundesverfassungsgericht mehrere Klagen eingereicht worden. Die Karlsruher Richter müssen nun prüfen, ob durch die Gesetze zu viele Kompetenzen des Bundestages an europäische Institutionen verlagert werden. Bundestag und Bundesrat hatten die Gesetze gestern am späten Abend mit 2/3 Mehrheit gebilligt. Gegenstimmen im Bundestag kamen von der gesamten Linksfraktion sowie von Abgeordneten aus Koalition, SPD und Grünen.
In Berlin hatte der Bundesrat noch nicht abgestimmt. Da gingen in Karlsruhe in der Nacht bereits die ersten Klagen ein. Die Linkspartei begründete ihre Verfassungsklagen heute so.
Der Weg, der gegenwärtig beschritten wird, ist ein Weg des Sozialabbaus und des Demokratieabbaus. So wollen wir kein Europa. Ich behaupte, die treiben den Leuten das Europa aus.
Die Reaktionen darauf heute gelassen.
Es ist legitim, wenn man an der Auffassung ist, eine Klage einzureichen. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das keinen Erfolg haben wird, weil es ja sorgfältig vorher geprüft wurde.
Ich glaube sogar, dass am Ende nach einer Karlsruher Entscheidung unsere Entscheidungen viel besser politisch getragen werden können.
In zeitweise hitzigen und intensiven Sitzungen hatten gestern Bundestag und Bundesrat die Gesetze zum Fiskalpakt und zum dauerhaften europäischen Rettungsschirm ESM verabschiedet. Trotz Kritik und Bedenken in allen Fraktionen kam im Parlament die erforderliche 2/3 Mehrheit zustande. Die Kanzlermehrheit für den ESM verfehlte die Regierung allerdings auch diesmal.
Sie hat 3-mal die Kanzlermehrheit verfehlt. Wenn sie in einer so wichtigen Frage nicht mehr das Vertrauen ihrer eigenen Leute hat, dann ist das der Anfang vom Ende der Ära Merkel.
Mehr noch. Kritik entzündet sich jetzt daran, dass gestern Gesetze verabschiedet wurden, die durch neue Brüsseler Beschlüsse bereits überholt sind.
Wir standen gestern unter einem enormen Zeitdruck. Das gilt aber für die Euro-Rettungsmaßnahmen von Anbeginn an. Wir bekommen immer wieder Texte vorgelegt mit dem Hinweis, sie seien alternativlos. Wir müssten zustimmen und wir müssten auch sofort zustimmen.
Verfassungsrechtler urteilen.
Das hat es bisher in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Dass ein internationaler Vertrag mit 2/3 Mehrheit beschlossen wird, dessen Inhalt schon gar nicht mehr mit dem übereinstimmt, was die Bundesregierung international verabredet hat.
Jetzt ist erst einmal das Bundesverfassungsgericht am Zug. Experten rechnen damit, dass es rund 3 Wochen dauern werde, bis das Gericht die Klagen geprüft hat. Bis dahin wird der Bundespräsident die Gesetze nicht unterschreiben. Der Fiskalpakt kann trotzdem in Kraft treten, der ESM nicht. Ohne Deutschland wird es also keinen dauerhaften europäischen Rettungsschirm geben. Jetzt muss Karlsruhe entscheiden.
Ägypten hat einen neuen Präsidenten. 1,5 Jahre nach dem Sturz der alten Führung hat heute der ehemalige Muslimbruder Morsi seinen Amtseid abgelegt. Morsi wandte sich anschließend an die Muslime und Christen in seinem Land und versprach Demokratie, Freiheit und Stabilität. Das regierende Militär hatte die Macht des Präsidenten vor der Wahl deutlich beschnitten.
Historisch nennen viele Ägypter diesen Augenblick. Der erste frei gewählte Präsident des Landes legt seinen Amtseid ab. Mohamed Morsi, ehemals hoher Funktionär der Moslembruderschaft, der unter Mubarak für 7 Monate als politischer Gefangener eingesperrt gewesen war. Der regierende Militärrat hatte darauf bestanden, dass er diesen Eid vor dem Verfassungsgericht ablegt. Deswegen war gestern Morsi auf dem Tahrirplatz erschienen und hatte vor seinen Anhängern einen symbolischen Amtseid geleistet. Für eine Zivilgesellschaft mit allen Bürgerrechten wolle er sich einsetzen. Keine Institution stehe über dem Volk. Er meinte damit auch den Militärrat. Der hatte zuletzt wichtige politische Hoheitsrechte an sich gerissen und damit das Amt des Präsidenten erheblich geschwächt. Dieser Konflikt zwischen dem zivilen Präsidenten und den Generälen wird sicherlich die ersten Monate seiner Amtszeit prägen. Die Erwartungen an ihn sind hoch. Armut, Korruption, schlechte Bildung, Arbeitslosigkeit, das ist das Erbe der Mubarak-Zeit. Viele Ägypter verlassen frühmorgens das Haus, suchen Arbeit und kommen abends ohne Geld nach Hause. Wir sind arm und das muss sich schnell ändern. Wenn ihm das nicht gelingt, dann hat er schnell den Kredit verspielt, den die große Mehrheit der Ägypter ihm heute noch einräumen.
Der frühere israelische Ministerpräsident Shamir ist im Alter von 96 Jahren gestorben, wie Medien des Landes berichten. Er stammte aus Polen und wanderte in den 30er Jahren nach Palästina aus, wo er sich einer militanten Zionistengruppe anschloss. Shamir war in den 80er Jahren zunächst Außenminister und dann Regierungschef Israels. Im Nahostkonflikt vertrat er eine kompromisslose Haltung gegenüber den Palästinensern. Die USA, Russland und mehrere andere Staaten haben heute erneut versucht, den blutigen Konflikt in Syrien zu entschärfen. Auf einem Treffen in Genf sprachen sie sich für eine Übergangsregierung aus. Entsprechend einem Vorschlag von Sonderermittler Annan könnten ihr neben Vertretern der Opposition auch Mitglieder der alten Führung angehören. Umstritten war, ob Präsident Assad dabei noch eine Rolle spielen soll.
Auf ihn waren heute alle Augen gerichtet, Russlands Außenminister Lavrov. Seine eisige Miene bei der Ankunft verhieß nichts Gutes. Die Gespräche mit Amtskollegin Clinton waren schon im Vorfeld festgefahren. Und auch beim Syrien-Gipfel in Genf lagen der Westen und Russland vor allem bei einer Frage weit auseinander. Darf Syriens Machthaber Assad einer Übergangsregierung angehören? Für die USA unvorstellbar, Russland dagegen verbat sich jede Festlegung. Der UN-Sondergesandte Annan warnte vor katastrophalen Folgen bei einem Scheitern. Nach einem harten Verhandlungsmarathon von über 5 Stunden präsentierte Annan schließlich einen Kompromiss. Wir sind entschlossen, gemeinsam ein Ende der Gewalt herbeizuführen und einen politischen Prozess des Übergangs unter Führung der Syrer in Gang zu bringen. Es war so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner. Syrien soll im Konsens über die neue Regierung entscheiden, der allerdings auch Mitglieder des Assad-Regimes angehören dürften. Großbritanniens Außenminister Haig begrüßte den Kompromiss offiziell im Namen der 5 UN-Sicherheitsratsmitglieder. Wir danken insbesondere dem UN-Sondergesandten für seine kluge Verhandlungsführung und bekräftigen die gefundene Lösung. Doch hinter vorgehaltener Hand zeigten sich westliche Diplomaten über dieses Ergebnis enttäuscht. Ein Scheitern des Gipfels ist in letzter Sekunde abgewendet worden, doch der Formelkompromiss ist wachsweich. Weitgehend konnte sich Russland durchsetzen. Damit kann sich Assad bis auf Weiteres an der Macht halten und auch das Blutvergießen in Syrien dürfte weitergehen.
Der Verfassungsschutz gerät wegen der Aktenvernichtung im Fall um die Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund verstärkt unter Druck. Politiker von FDP und Grünen fordern umfassende Aufklärung. CSU-Innenexperte Meyer stellte in der Bild-Zeitung die Autorität von Verfassungsschutzpräsident Fromm infrage. In der Behörde waren kurz nach Auffliegen des Zwickauer Neonazi-Trios Akten geschreddert worden. Sie hätten Aufschluss über eine Zusammenarbeit zwischen V-Leuten und der NSU-nahen Szene geben können.
7 Wochen nach ihrer Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen hat die Landes-CDU einen neuen Vorsitzenden gewählt, Armin Laschet. Der ohne Gegenkandidaten antrat, erhielt 77,6% der Delegiertenstimmen auf dem Sonderparteitag in Krefeld. Glückwünsche kamen auch von Vorgänger Norbert Röttgen, der nach der verlorenen Wahl als Vorsitzender zurücktrat und kurz darauf auch seinen Posten als Bundesumweltminister abgeben musste.
Die UNESCO hat das markgräfliche Opernhaus Bayreuth zum Weltkulturerbe ernannt. Der Prachtbau sei ein einzigartiges Monument der europäischen Fest- und Musikkultur des Barock, so das Welterbekomitee in St. Petersburg. Das Opernhaus wurde Mitte des 18. Jahrhunderts in 4-jähriger Bauzeit errichtet. Wegen seiner vielfältigen Dekoration gilt es als weltweit einmalig. Nach Angaben des bayerischen Finanzministers Söder soll das Gebäude in den kommenden Jahren für fast 20 Millionen Euro restauriert werden. Jahrhundertelang wurde im Saarland Steinkohle gefördert. Heute ist der Bergbau in Deutschlands kleinstem Bundesland offiziell eingestellt worden. Unter dem Motto Glück auf zur letzten Schicht gab es auf dem Gelände des Bergwerks Saar in Ensdorf einen Festakt mit anschließendem Gottesdienst. Vom Ende des Saarbergbaus sind knapp 5000 Arbeitnehmer betroffen.
Mit dem Trauermarsch von Grieg verabschiedet die Bergkapelle 250 Jahre Bergbau im Saarland. Die Ministerpräsidentin betont beim Festakt, die Kohle habe die Region entscheidend geprägt. Der Ausstieg bedeute eine Zäsur.
Ohne den Bergbau wäre das Land in der heutigen Ausprägung nicht denkbar. Ohne den Bergbau hätte sicherlich das Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch der wirtschaftliche Aufschwung im Saarland selbst nicht stattfinden können.
In 250 Jahren Saarbergbau wurden 1,5 Milliarden Tonnen Kohle gefördert. In den Hochzeiten fanden mehr als 65.000 Menschen hier Arbeit. Doch Erdöl und Importkohle führten zum Niedergang der hochsubventionierten heimischen Steinkohle. 2008 besiegelt ein schweres bergbaubedingtes Beben das vorzeitige Aus für die Kohle im Saarland. Die verbliebenen Bergleute müssen nach Nordrhein-Westfalen wechseln. Kritiker befürchten, dass der Verzicht auf die heimische Energiequelle voreilig war. Das Saarland will nun in die Zukunft investieren, gemeinsam mit dem RAG-Konzern.
Ein Leuchtturmprojekt soll der Energiepark auf der ehemaligen Tagesanlage und Bergehalde Luisenthal werden. Darüber hinaus wollen wir auf ehemaligen Bergbauflächen Solar- und Windkraftwerke errichten.
Zur Stunde begehen Bergleute und ihre Angehörigen in Ensdorf mit der letzten Mettenschicht den endgültigen Abschied vom Saarbergbau.
Den Prolog der Tour de France hat Olympiasieger Fabian Cancellara aus der Schweiz gewonnen. Er war der schnellste beim Einzelzeitfahren über 6,4 Kilometer im belgischen Lüttich. Als bester Deutscher wurde Patrick Grätsch Siebenter. Zeitfahrweltmeister Toni Martin kam nach einem Defekt nur auf Platz 45.
Diskuswerfer Robert Harting darf sich jetzt auch Europameister nennen. Der zweifache Weltmeister schaffte bei der EM in Helsinki im vierten Durchgang die Siegweite von 68,30 Metern. Der Iste Gerd Kanter lieferte Harting ein Duell, schaffte aber nur 66,53 Meter. Für Harting ist es der erste EM-Titel nach Silber vor zwei Jahren in Barcelona. Über 3000 Meter Hindernis holte Antje Möltner-Schmidt die Bronzemedaille vor Gesa Felicitas Krause auf Rang 4.
Erstmals pfeift morgen ein portugiesischer Schiedsrichter ein EM-Finale, für Pedro Poenza ein Karrierehighlight. Spanien will gegen Italien das Titel-Triple perfekt machen. Die Italiener warten seit 44 Jahren auf ihren zweiten EM-Coup. Nach den heftigen Sommergewittern in vielen Teilen Deutschlands dauern die Aufräumarbeiten an. Die Unwetter haben Millionenschäden angerichtet. In Berlin-Tegel riss ein Gewittersturm mehr als 100 Bäume um. Mindestens 20 Autos wurden darunter begraben. Zahlreiche Häuser wurden vom Sturm abgedeckt. In Hessen starben auf einem Golfplatz drei Frauen durch Blitzschlag. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 1. Juli.
Diagonal über Deutschland liegt eine Luftmassengrenze, an der sich heftige Gewitter entwickeln. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Starkregen mit Überschwemmungsgefahr, Hagel und teilweise auch vor Orkanböen um 120 Kilometer in der Stunde. Diese Unwetter ziehen heute Nacht in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten. Auch vereinzelte Tornados sind möglich. Morgen im Norden und Nordwesten mal Sonne, mal Wolken. Im Südwesten regnet es zeitweise. Im Osten und Südosten entwickeln sich später zum Teil unwetterartige Gewitter. Dann sind schwere Sturmböen möglich, sonst schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Heute Nacht in der Oberlausitz tropische 21, in der Eifel frische 12 Grad. Am Sonntag in der Westhälfte 18 bis 23, im Osten bis 31 Grad. Am Montag im Norden freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen, im Südosten Gewitter. Die gibt's dort auch am Dienstag, im übrigen Land oft freundlich und nur vereinzelt Schauer. Ähnlich auch am Mittwoch, einzelne Gewitter sind dann aber wieder überall möglich.
Um 22.50 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen. Wir beleuchten ausführlicher, was die Kläger gegen Rettungsschirm und Fiskalpakt bewegt und warum die Japaner dagegen sind, dass nach der Katastrophe von Fukushima das erste AKW wieder ans Netz gehen soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.